Dein Hund leckt sich ständig die Pfoten oder hat Magen-Darm-Probleme? Das sind klare Warnzeichen, dass er sein Futter nicht optimal verträgt. Mit Hey Holy ist das jetzt vorbei. Die Rezepturen wurden von ExpertInnen aus Tiermedizin und Wissenschaft gezielt auf jede Hunderasse zugeschnitten. Ganz ohne Getreide, Füllstoffe oder künstliche Zusätze. Für maximale Verträglichkeit und ein geringes Allergierisiko. Sichere dir jetzt nur im November 45% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8-6-25 and 1-5-26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Es ist ein Sonntagmorgen im September 2020. Die Straßen sind noch ruhig und leer. Es ist gerade mal 7 Uhr morgens. Doch an einer Tankstelle bricht plötzlich ein Streit zwischen zwei jungen Männern aus. Was als harmloser Disput begann, endet in einem tödlichen Messerangriff. Tatort diesmal, Wiesmoor. Sascha sticht brutal auf seinen Bekannten Marco ein. Wir haben die Namen der beiden für diese Folge geändert. Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Was treibt einen jungen Mann dazu, einen anderen Menschen auf so grausame Weise zu töten? Darüber sprechen wir in dieser Folge Tatort Nordwesten, dem True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus Norddeutschland. Mein Name ist Julian Reusch und diesen Fall bespreche ich mit Eike Sebastian Ruhr, Ostfriesland-Reporter der Nordwestzeitung. Moin Eike, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo Julian.
Sehr gern, hallo. Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, habe ich noch einen Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Am Sonntag, den 21. September, gibt es nämlich die nächste Live-Aufnahme von Tatort Nordwesten. Wir sind dann erstmals in Wilhelmshaven, genauer gesagt im Gorch-Fock-Haus zu Gast. Da werde ich wieder mit einem Gesprächspartner über ein wahres Verbrechen aus der Region sprechen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es wird ein Fall sein, den ihr alle wahrscheinlich kennen werdet und doch so viele Details kaum bekannt sind. Los geht's um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Für gute Getränke und ein wenig Essen ist vor Ort gesorgt. Wer jetzt dabei sein möchte, Tickets gibt es ausschließlich online unter www.ol.de/tatort-live. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. So, Eike, nun kommen wir aber zu unserem heutigen Fall und zu Sascha und Marco. Sind die beiden eigentlich gut befreundet gewesen oder wie war deren Verbindung?
Also die kannten sich aus der Schule, grob, waren definitiv keine Freunde. Das hat sich vor Gericht rausgestellt, dass sie einfach, ja, man quasi Parallelklassen oder ähnliches. Also ganz genau weiß ich es auch nicht, aber jedenfalls wussten sie, dass eben das Gegenüber existiert, aber waren jetzt nie irgendwie miteinander unterwegs oder bekannt oder ähnliches.
Und wie sind die dann zusammengekommen? Weil es gab ja auch eine Vorgeschichte bis zu dieser Tankstellensituation.
Genau, am Samstagabend hatte sich Sascha mit Freunden verabredet und die Freunde wiederum kannten das spätere Opfer Marco und die haben den mitgebracht. Und da hat Sascha grundsätzlich erstmal an dem Abend nichts gegen gehabt. Und die Jungs sind dann zu viert erstmal losgezogen und um die Häuser.
Eine Partynacht.
Genau, haben es wohl richtig krachen lassen, waren in mehreren Kneipen. Und haben sich am weiteren Verlauf des Abends zwei Freunde, mit denen er sich ja ursprünglich getroffen hatte, irgendwann verabschiedet, weil es denen wahrscheinlich gegebenenfalls auch einfach zu viel geworden ist. Und Marco und Sascha haben den Exzess oder die Partynacht fortgesetzt.
Sie haben die Nacht zum Tage gemacht. Es gab sehr viel Bier, sehr viel Schnaps.
Genau.
Und nach den Kneipenabenden ging es dann ja nochmal weiter. Sie haben dann, glaube ich, auch noch an der Schule getrunken.
Genau, vor Gericht hatte ein Kneipier mal ausgesagt, dass irgendwann dann auch wahrscheinlich Fahnenstange war, was das Finanzielle betrifft. Und dann haben sie sich anderweitig dann oder selbst mitgebrachte Getränke dann noch zugeführt, wie gesagt, an der Schule. Und sind dann ja irgendwann dann morgens dann zur Tankstelle gefahren, um auch da nochmal Nachschub zu holen. Aber das war dann schon 7 Uhr morgens, das muss man schon dazu sagen.
Ja, erstmal die Information, don't drink and drive. Aber die beiden haben es trotzdem gemacht, sind betrunken hinter Steuer. Genau. Zu dieser Tankstelle in Wiesmoor, eine Hauptstraße, eigentlich relativ bekannte Tankstelle dort. Was ist dann passiert? Es ist jetzt 7 Uhr morgens. Sie fahren dann dahin.
Die gehen einkaufen, die beiden. Und grundsätzlich erstmal, ja gut, die Tankstellenmitarbeiterin hat halt gemerkt, dass ja die Jungs wahrscheinlich betrunken sind und Auto fahren. Grundsätzlich konnte sie aber natürlich in der Situation auch nicht viel machen, aber hat das erstmal so ein bisschen mit Argusaugen beobachtet, das Ganze. Und im weiteren Verlauf sind die Jungs dann abgehauen und wieder losgefahren. Allerdings ist dann nicht mehr Sascha gefahren, sondern Marco. Marco hat sich das erste Mal hinter das Steuer eines Autos gesetzt oder mutmaßlich das erste Mal. Er hatte keinen Führerschein. Und ist mit Saschas Auto gefahren. Und für Sascha hat dieses Auto einen gigantisch großen Wert in seinem Leben gehabt, offenbar. Und es kam dann zu einem kleinen Unfall.
Was ist passiert? Was für ein Unfall ist dann passiert?
Marco ist, wie gesagt, zum einen betrunken gewesen, zum anderen hat er keinen Führerschein und er ist mit dem Auto gegen einen Bordstein gefahren, sodass der Reifen geplatzt ist. Also wirklich absolut unweit von der Tankstelle. Also die kamen wenige Meter voran sozusagen. Und im weiteren Verlauf haben die dann irgendwie versucht, den Schaden zu beheben, sind zurück zur Tankstelle zurückgekehrt und haben versucht, den Reifen aufzupumpen.
Das hat nicht funktioniert, weil ja, total Schaden der Reifen hatte. Genau. Zu dem Zeitpunkt sind die beiden 22 Jahre alt. Du sagst es schon, dieses Auto hatte einen großen Wert für Sascha. War es denn jetzt irgendwie ein besonderes, teures, großes Auto oder was war das für ein Modell?
Nee, das war ein Golf-Kombi, Golf-Variant. Ob es jetzt ein Golf 6 oder 7 war, das weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall ein handelsübliches Fahrzeug. Und Sascha war in einer Ausbildung zu dem Zeitpunkt, hat er sich wahrscheinlich von seinem ersten Geld selber gekauft. Und vielleicht hatte das auch einfach deshalb einfach so einen großen Stellenwert für ihn.
Ja, und dann ist dieses Auto kaputt. Sie können es nicht wieder aufpumpen, den Reifen. Was passiert als nächstes?
Ja, die beiden geraten in Streit, in einen sehr, sehr heftigen Streit. Und es ist wohl so lautstark auch, dass die Tankstellenmitarbeiterin aufmerksam wird und irgendwie sich denkt, was ist denn da draußen los? Sie verlässt die Tankstelle und das Bistro durch den Hintereingang und geht auf die beiden zu und versucht da erstmal überhaupt zu verstehen, was überhaupt los ist.
Okay, sie kommt dazu, zu diesen zwei streitenden jungen Männern. Wie reagieren sie auf die Mitarbeiterin?
Ja, das hat die Mitarbeiterin vor Gericht ausgesagt, eigentlich sehr gut. Also Sascha, der spätere Täter, zeigt sich sehr einsichtig, versucht Marco gut zuzureden, ihn zu beruhigen, aber die Tankstellenmitarbeiterin hat irgendwie gemerkt, dass da vielleicht doch irgendwas nicht so richtig stimmt. Also das hatte sie dann vor Gericht auch ausgesagt. Aber wie gesagt, in der Situation konnte sie ja erst einmal nicht mehr viel machen und als dann erstmal Ruhe eingekehrt war, zumindest augenscheinlich für den Moment, ist sie dann wieder in die Tankstelle hineingegangen.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo spätestens hier alles eskaliert.
Genau.
Es ist so, die Tankstellenmitarbeiterin ist wieder weg. Die beiden jungen Männer, Marco und Sascha, sind wieder alleine draußen bei dem Auto, bei der Situation des geplatzten Reifens. Was passiert als nächstes?
Es ist so, dass Marco mitgeteilt hat oder auch mehrfach versichert hat, dass er sich um den Schaden kümmern wird. Aber das hat Sascha offenbar nicht gereicht. Es ist auch vor Gericht absolut unklar geblieben, was er irgendwie erwartet hätte, ob er irgendwie den Reifen hätte heile zaubern sollen sozusagen. Also es war eine gigantische Erwartungshaltung da offenbar und wahnsinnig viel Wut und Aggression in dem Moment. Und dann ist es eben noch einmal eskaliert. Also es war tatsächlich so, dass die Situation erstmal ruhig schien. Die Tankstellenmitarbeiterin ist weg und dann ist durch ja bislang nicht geklärten Gründe vollkommen eskaliert, wie du richtig sagst. Sascha hat Marco ins Gesicht geschlagen und Marco hat daraufhin versucht zu fliehen, ist auf die andere Straßenseite rübergerannt, hat versucht auch der Situation zu entgehen. Sascha hat daraufhin ein Messer aus seinem Handschuhfach des Fahrzeugs geholt, ist ihm hinterher, hat ihn auf der gegenüberliegenden Straßenseite, da stand Marco quasi tatsächlich, also sprichwörtlich mit dem Rücken zur Wand eines, ich glaube es war ein Restaurant, mit dem Messer bedroht und dann hat Marco Panik bekommen, ihn weggeschubst, ist in Richtung Tankstelle gelaufen, hat versucht zu fliehen, wirklich tatsächlich wegzulaufen, aus der Situation zu fliehen und Sascha ist hinterhergerannt und auf dem Weg einmal gestolpert, hingefallen, hat sich wieder aufgerafft und
immer weiter hinterher. Da man merkte schon, dass Marco spätestens hier wahrscheinlich gemerkt hat, was für eine ernste Situation er ist. Wenn jemand mit einem Messer vor einem steht, kann man sich vorstellen, dass man da Angst hat und er ist dann wieder zur Tankstelle, um Hilfe zu finden oder irgendwo auf jeden Fall in Sicherheit zu kommen.
Wahrscheinlich hat er geglaubt, dass einfach die blanke Anwesenheit anderer Personen ihm ausreicht, sozusagen, um Sascha zu beruhigen, aber das hat leider alles nicht mehr funktioniert in der Situation.
Sascha holt ihn dann bei der Tankstelle ein, ist offenbar über allermaßen wütend noch immer über die gesamte Situation. Was passiert jetzt?
Es ist so, dass Sascha Marco mit dem Messer angreift, tatsächlich mehrfach, insgesamt 11-mal sticht er im Verlauf eines Gewaltexzesses, kann man schon sagen, auf ihn ein. Es ist extrem gut dokumentiert, weil eben Kameraaufnahmen das Ganze zeigen. Es ist so, dass Marco quasi in die Tür hineinfällt, also weiter, er schafft es noch nicht mal wirklich in den Innenraum, also er hängt halb draußen, halb drinnen. und wird im Nackenbereich, im Gesicht, Halswirbel, Rücken, Halsschlagader und so weiter getroffen und schwerst verletzt und letztlich dann auch tödlich verletzt.
Dann kommt es noch dazu, weil jetzt müssen wir vielleicht mal erzählen, was für eine Ausbildung oder was für eine Erfahrung Sascha hat, denn er ist gelernter
Fleischer. Also er hat tatsächlich eine große Erfahrung im Umgang mit Messern und ganz, ganz, ganz grausame Situationen, ganz grausame Szenen.
Absolute Brutalität, grausam. Marco verstirbt noch am Tatort.
Der verblutet, genau.
Tatort. Wie reagiert jetzt Sascha? Er hat ja wahrgenommen, was er da angerichtet hat. Wie geht's jetzt für ihn weiter im ersten Moment?
Unmittelbar nach der Tat hat er, glaube ich, wieder zurück ins Diesseits gefunden, glaube ich, kann man sagen. Er läuft mit gesenktem Blick an der Tankstelle vorbei. Die Kassiererin oder die Tankstellenmitarbeiterin hatte zu dem Zeitpunkt das noch gar nicht wirklich mitbekommen, was da wirklich passiert ist. Hatte nur Schreie gehört, war aufmerksam geworden und ist dann eben wieder zurückgekehrt und sieht dann eben, dass Sascha an ihr vorbeiläuft mit gesenktem Blick und er spricht immer wieder Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Zu sich selber mehr oder weniger.
Genau, ja. Richtig, genau. Und ja, sozusagen tritt die Flucht an, wobei wirklich Flucht in dem eigentlichen Sinne ist es auch nicht, weil er dazu auch gar keine Gelegenheit hat, denn die Tankstellenmitarbeiterin hatte ein sehr, sehr gutes Bauchgefühl in der Situation und sie hat geahnt, dass da wohl mehr hintersteckt.
Sie hat nämlich schon deutlich früher die Polizei gerufen, nämlich nachdem sie wieder reingekommen ist von der ersten Diskussion. Hat sie mal erzählt, halt, warum sie das gemacht hat?
Das war tatsächlich ihr Bauchgefühl. Ja. Sie hatte irgendwie, ja, so hat sie auch vor Gericht so ausgesagt. Also sie hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Also dass irgendwas in der Situation nicht passt. Genau, und da hat dann tatsächlich, wie du ja richtig sagst, die Polizei gerufen, ohne das Wissen der beiden.
Und das Messerwissen, genau, diese Szene quasi, genau, hatte sie noch gar nicht parat.
Genau, das war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht passiert. Das ist ja dann Minuten später passiert. Ja. Und sie hatte da tatsächlich den richtigen Riecher, kann man sagen. Aber leider Gottes konnte damit diese grausame Tat nicht verhindert werden.
Genau, weil die Polizei erst etwas später dann vor Ort eintraf. Sie sagte auch noch vor Gericht aus, dass sie ja Angst bei dem Opfer in den Augen abgelesen hat. Also wahrscheinlich war das auch nochmal so ein Moment, ich versuche es zumindest jetzt nochmal die Polizei zu rufen.
Genau.
Du sagtest es, Sascha versucht zu fliehen, aber er kommt nicht weit, weil jetzt der Moment ist, wo dann die herbeigerufene Polizei auch eintrifft.
Relativ schnell kriegen die Beamten mit, was passiert ist. Relativ schnell wird es klar, die Situation ist ziemlich ersichtlich und unweit der Tankstelle lässt sich Sascha dann tatsächlich auch widerstandslos festnehmen.
Bleiben wir mal kurz bei Marco, der verblutet vor Ort, die Tankstellenmitarbeiterin und ich meine sogar noch einen Kunde, der sehr früh da irgendwie seinen Kaffee morgens trinkt und seine Zeitung liest,
genau,
haben noch versucht, ihm irgendwie notdürftig die Blutung zu stillen. Es kam jede Hilfe zu spät.
Absolut, ja.
Dann wird Sascha, du sagtest, ist festgenommen, unweit, wird in einen Streifenwagen gesetzt. Hier passiert ja auch nochmal Ungewöhnliches.
Absolut, genau, weil das hat die Polizistin vor Gericht ausgesagt. Es ist so, dass Sascha zum einen sehr, sehr ruhig war, also absolut nicht aufgeregt. Also man kann sich ja so eine Situation als normaler Mensch nicht wirklich vorstellen, aber man, also ich glaube, dass man den Menschen dann zutrauen würde, dass sie irgendwie erregt, aufgeregt, unsicher, wie auch immer sind.
Schockstarre, was auch immer.
Genau, irgendwas, genau. Aber tatsächlich ist es so, dass er sehr, sehr ruhig ist, sehr gefestigt, sehr gesettelt sozusagen. Und die Polizistin, ohne dass sie selber ihn angesprochen hat auf die Tat, hat Sascha tatsächlich der Polizistin gegenüber und einem Polizisten, der ist dann gefahren, sich zur Tat geäußert, was durchaus ungewöhnlich ist, weil normalerweise gerade nach schweren Verbrechen ist es ja so, dass die dann erstmal die Aussage verweigern, auf ihren Anwalt warten und so weiter und so weiter. Und die Polizistin konnte sich auch deswegen so gut daran erinnern, weil es eben so grausame Bilder waren oder grausame Sätze, die sie dir gehört hat.
Also und das auch in aller Ruhe quasi,
absolut,
ohne da jetzt zu viel reininterpretieren zu wollen.
Genau.
Also er hat es eigentlich direkt gestanden. Jetzt kommen wir aber nochmal kurz, zoomen wir einmal raus. Wie gesagt, diese Tat, es ist ein Sonntagmorgen, eigentlich eine belebte Hauptstraße, auch wenn um die Uhrzeit noch nicht so viel los ist. Mhm. Es wird alles großräumig abgesperrt, die Ermittlungen laufen, kann man sich vorstellen. Wie groß war dann dieser Fall, auch die Aufmerksamkeit darauf?
Sehr, sehr groß. Das ging blitzschnell durch die Medien, ging blitzschnell durch soziale Medien, es ging blitzschnell durch WhatsApp-Gruppen, es gab schnell Fotos von dem Tatort und letztlich leider, muss man sagen, gab es auch Videos, die kursierten. Weil, wie gesagt, das ganze Geschehen wurde aufgenommen. Deswegen war die Beweislast auch einfach definitiv erdrückend. Also es gab irgendwie gar keine Schuldfrage, die geklärt werden musste sozusagen. Und ja, die Anteilnahme oder das Erschrecken, die Fassungslosigkeit, das war definitiv riesengroß im Ort und auch weit darüber hinaus. Also auch Aurich und auch im Norden war es definitiv Gesprächsthema. Und das sind dann schon einige Kilometer, die die Orte voneinander trennen. Aber das hat weit über die Grenzen hinausgereicht.
Weil eben auch diese unglaubliche Brutalität wegen eines ja offenbar vermeintlich kleinen Themas, also ein kaputter Reifen, darüber reden wir ja immer noch.
Absolut, ja, über nicht mehr.
Sowas dann hervorgebracht hat.
Ja.
Die Staatsanwaltschaft Aurich nimmt sich den Fall an. Du hast schon gesagt, eigentlich liegt alles auf dem Tisch. Man hat Zeugen, man hat Videomaterial, man hat die Tatwaffe, man hat ja sogar jemanden, der schon in einem Streifenwagen gesagt hat, ja, so war's. Also alle Puzzleteile sind da, so wurde dann auch relativ schnell Anklage erhoben. Aber ich glaube, es wurde auch nochmal geschaut, wie alkoholisiert war Sascha eigentlich in dem Moment?
2 Promille soll er gehabt haben. Und da war dann eben auch die Frage, gerade bei diesem Promillewert, inwieweit war er schuldfähig oder nicht? Und da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an. Vor Gericht war es nämlich auch so, dass das Gericht dann natürlich einen psychiatrischen Gutachter bestellt hat, der ja dann eben sozusagen Licht ins Dunkel bringen sollte. War er schuldfähig oder war er nicht schuldfähig? Trotz dieses Promillegehalts. Und es ist ganz interessant. In vielen Fällen ist es so, dass das Gericht eben den Gutachter bestellt und den Äußerungen und dem Urteil des Gutachters sozusagen, also dem Ergebnis, auch Folge leistet, weil das ist der Experte und der weiß am allerbesten Bescheid.
Dafür wird er geholt quasi,
das ist,
ne?
Genau, seine originäre Aufgabe, absolut, ja. Genau. Und im vorliegenden Fall ist es so, dass der psychiatrische Gutachter zum einen das Tatgeschehen in 2 Akte, kann man sagen, eingeteilt hat. Zum einen eben alles, was wir besprochen haben, bis die Tankstellenmitarbeiterin vor Ort ist, das erste Mal, bis sie dazukommt, bis sie versucht, die Situation zu schlichten, zu verstehen und dann ja ohne das Wissen der beiden die Polizei ruft. Das ist sozusagen der erste Akt. Und dann passiert irgendetwas, was dann ja zu dieser vollständigen Eskalation führt, zum Holen des Messers, zum Faustschlag, zum Messerangriff letztlich. Und bis heute, also tatsächlich gab es da vor Gericht keine Antwort drauf, ist unklar, was passiert ist. Was hat dazu geführt, dass es zu dieser gigantischen Eskalation kommen konnte.
Das in einer kurzen Situation oder Moment ja auch nur. Es ist ja nicht viel Zeit dazwischen vergangen.
Absolut nicht, genau. Ja. Genau. Vom Gericht hat man immer wieder spekuliert, dass vielleicht was gesagt wurde, dass vielleicht auch Marco was gesagt hat. Was Sascha dann derart auf die Palme gebracht hat, kann man nicht sagen. Also aber letztlich dann dazu geführt hat, dass er komplett
durchdreht. Verloren hat.
Genau, ja. Richtig, genau. Aber was es gewesen sein könnte, darauf hat auch Sascha vor Gericht keine Antwort gegeben. Es ist bis heute nicht klar, was da passiert ist.
Also erster Akt quasi, verbale Streit nenne ich ihn mal.
Genau.
Da wirkte dann ja Sascha beim Gespräch mit der Mitarbeiterin noch erstmal wieder ruhig und deeskalierend. Mhm. Man hätte das Gefühl haben können, vielleicht löst sich die Situation jetzt auf.
Ja.
Aber dann, 2. Teil, was der Psychiater meinte, völlige Eskalation.
Absolut.
Mit dem größtschlimmsten Ende, mit dem Tötung von Marco.
Richtig, genau, ja.
Kurze Werbung. Kurze Werbung. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Eine der größten Ängsten, die ich ganz persönlich habe, ist, dass bei mir zu Hause eingebrochen wird. Nicht, weil da so viel zu holen ist, sondern ich habe irgendwie einfach Angst vor dem Gefühl, dass jemand in meinen privatesten Dingen herumwühlt. Doch es gibt nicht nur Menschen, die in Häuser einbrechen, sondern auch in dein und unser Online-Leben. Jemand liest deine Nachrichten, verschafft sich Zugriff auf deinen Router, kennt deine Passwörter. Im Vergleich ist das aber ein stiller Einbrecher, ohne Brecheisen oder Dietrich, es reicht ein Laptop. Auch diese unsichtbare Tür wollte ich verschließen und habe mich daher für NordVPN entschieden. NordVPN schützt meine Online-Aktivitäten vor meinem Internetanbieter und auch vor Hackern, die solche Verbindung überwachen können. Selbst wenn ich in einem Café sitze und dort mit einem öffentlichen WLAN surfe, verschlüsselt NordVPN meine Verbindung. Mit einem NordVPN-Konto können bis zu 10 Geräte geschützt werden, womit auch Smartphones, Tablets und weitere Geräte sicher werden. Seitdem surfe ich total anonym und sicher im Internet, was ehrlicherweise ein sehr beruhigendes Gefühl ist, das kann ich euch sagen. Ich habe es mit meinem Smartphone eingerichtet, das war wirklich super easy, man braucht keine Vorkenntnisse und das alles hat keine 3 Minuten gedauert. Ich bin wirklich total überzeugt davon und nutze es, wie gesagt, auch selbst. Unter dem Link nordvpn.com/nordwesten bekommt ihr sogar noch einen exklusiven Rabatt. Mit dem Code Nordwesten, Nordwesten dabei kleingeschrieben, gibt es zudem noch 4 extra Monate obendrauf. Und das alles ist auch noch total risikolos, denn ihr habt auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Werbung Ende. Der Psychiater hat auch bei seiner Aussage vor Gericht, finde ich, einen ganz spannenden Satz gesagt. Bis heute bin ich mir nicht über das Innenleben des Angeklagten im Klaren.
Ja, das liegt auch daran, dass Sascha ihn sozusagen auch gar nicht ganz in sein Innerstes hineingelassen hat. Es ist so, dass Sascha auffällig war, auch als Kind schon. Er war schon mal in einer Einrichtung, er wurde schon mal psychiatrisch behandelt und war auch vorbestraft. Und wurde auch vor Gericht relativ deutlich, hat einfach grundsätzlich ein Wut- und Aggressionsproblem und leidet auch an mangelnder Impulskontrolle. Es ist so, dass ein Arbeitskollege sich auch geäußert hat vor Gericht, als Zeuge geladen war und ausgesagt hat, dass bei einer Geburtstagsparty, zu der Sascha als Gast geladen war, Sascha auf den DJ losgegangen ist. Zum einen war Alkohol im Spiel, zum anderen mag es vielleicht irgendwie ihm missfallen haben, dass die Musik, die er ausgewählt wurde oder ähnliches, aber das entschuldigt alles nicht.
Kein Grund, dann auf den DJ. Fäusten oder sonst was auch jemandem zuzugehen.
Genau, ja. Also das ist irgendwie so ein Teil, ein ganz großer Teil seiner Persönlichkeit, also dieses spielt einfach eine ganz, ganz große Rolle. Zum anderen, wie gesagt, ist halt auch Alkohol ein ganz, ganz großes Thema, weil man muss sich ja mal vorstellen, der war mit um 2 Promille im Auto unterwegs und der ist ja zum einen von der Kneipe weg, dann zur Schule, dann von der Schule zur Tankstelle unfallfrei gefahren. Das ist ja schon, also mit 2 Promille, das ist schon gigantisch. Wenn man das kann, dann ist man nicht das erste Mal mit 2 Promille auf dem Kessel unterwegs.
Also ein Alkoholproblem gehörte dazu, wurde ihm, glaube ich, auch dann diagnostiziert, dass er auf jeden Fall ein Problem mit Alkohol hat. Du sagtest es schon, er ist auf den DJ losgegangen. Es gab dann auch noch, glaube ich, Erzählungen, dass er auch auf Lehrer, auf Polizisten, auch mit, also verbal, Fäusten, Beleidigungen, war alles dabei. Obwohl er ja eigentlich auch in ganz harmonischen Familienverhältnissen aufgewachsen ist.
Das zeigte sich vor Gericht eben auch. Da wurde er auch zu seiner Kindheit und Jugend befragt und tatsächlich gab es da keine Auffälligkeiten. Also auch der psychiatrische Gutachter hat nicht gesagt, dass da irgendwelche verborgenen Probleme bestehen oder ähnliches, sondern tatsächlich, dass das wirklich eine ganz gefestigte, ganz vernünftige Familie ist, beide arbeitstätig, beide im Berufsleben, beide kümmern sich um ihren Sohn und genau, also, aber es ist irgendwie ein Teil seiner Persönlichkeit, wo keiner wirklich weiß, wie ist das entstanden, wo ist das hergekommen.
Dann, du hattest es schon mal angedeutet, hat der Psychiater eigentlich gesagt, dass er glaubt, dass er in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt war.
Genau.
Bevor wir jetzt über die Oberstaatsanwältin sprechen, weil ich finde die nochmal eine spannende Position in dem Fall, lass uns nochmal über Sascha sprechen. Du warst vor Gericht dabei, hast ihn wahrgenommen. Wie hast du ihn wahrgenommen vor Gericht und auch wie hat er sich geäußert dann überhaupt vor Gericht?
Er hat sich relativ wenig geäußert, obwohl er natürlich anfangs auch eingeräumt hat, dass er ihn getötet hat, aber er hat auch mitgeteilt, dass er das nicht gewollt habe. Also das ist ihm ganz wichtig gewesen. Er wollte, hat das Messer wohl nur geholt, um ihn zu bedrohen, um ihn einzuschüchtern, um der Situation, was weiß ich, mehr Relevanz zu verleihen, damit er mehr versteht, was da passiert ist. Also eben dieser Reifen. Wir reden immer nach wie vor über einen zerstörten Reifen. Mehr ist nicht passiert. Es ist ein kleiner Unfall. Es ist ein Betrunkener, der noch nie Auto gefahren ist, mit dem Auto gegen einen Bordstein gefahren und es ist nicht mehr passiert. Genau, er hat, wie gesagt, vor Ort vor Gericht dann eben mitgeteilt, dass er ihm nichts anhaben wollte. Er wollte ihn nur einschüchtern. Also man weiß es auch nicht genau, was er wirklich wollte, ehrlich gesagt. Bis heute ist es einfach nicht richtig klar geworden.
Aber hat er dann erklärt, warum er dann eingestochen hat? Also ja, immer noch ein paar Stufen dazwischen.
Genau, hat er keine Aussage, das kann er sich selbst nicht erklären. Der Psychiater hatte ja dann diagnostiziert, der hat ja auch das Video analysiert, das ist auch absolut unüblich tatsächlich. Also normalerweise beziehen die sich ausschließlich auf die Gespräche mit den Beschuldigten. Und aber hat aber auch die Videos analysiert und hat eben gesagt, dass das wohl in so einem Wutexzess passiert sein muss. Also wo er wirklich vielleicht, wie gesagt, der Gutachter hat ja gesagt, er war in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeschränkt. Also tatsächlich war er wohl außer sich, wie man das dann so schön sagt.
Vielleicht auch über sich, weil er jemanden in sein geliebtes Auto gelassen hat an Steuer, der offenbar ja nicht fahren konnte, weil auch betrunken und kein Führerschein.
Das kommt bestimmt hinzu, ja.
Vielleicht aber auch wütend natürlich über die andere Person, die dann diesen Schaden, auch wenn er minimal war, wir reden über ein paar hundert Euro Schaden, verursacht hat. Jetzt kommen wir mal zur Oberstaatsanwältin. Sie hat gleich vom ersten Prozesstag von einer krassen Selbstsucht gesprochen. Kannst du noch mal so ein bisschen ihr Auftreten und ihre Argumentation wiedergeben?
Also für sie ist relativ schnell die Sache klar gewesen und sie hat sich auch gar nicht davon, ich will mal sagen, beirren lassen, was andere sagen. Also auch tatsächlich der Prozess selber. Also dann kommen ja verschiedene Zeugen, werden geladen und man merkte irgendwie, dass das Bild von ihr, was sie sich von ihm gemacht hat oder was sie von ihm hat, immer weiter verfestigt hat. Und sie war auch sehr, sehr deutlich in ihren Worten, sie war sehr deutlich in der Argumentation und hat ihm sozusagen auch ja dann glasklar gefordert, lebenslange Haft, das war Mord, niedere Beweggründe, eben dieses Mordmerkmal war erfüllt, weil er eben tatsächlich es war nur eine kaputte Felge, das ist ja absolut niederer Beweggrund. Sie hat in ihren Plädoyers oder in ihren Aussagen dann letztlich auch sehr, sehr starke Bilder benutzt. Sie hat gesagt, dass Sascha Marco das Lebensrecht aberkannt habe, tatsächlich, wie gesagt, aufgrund einer kaputten Felge und letztlich musste er sterben wegen einer kaputten Felge und eines kaputten Reifens. Nicht mehr, nicht weniger. Und sie hat auch tatsächlich sich von dem psychiatrischen Gutachter nicht beirren lassen. Sie hat sich dann darauf bezogen, dass eben auch die Videoaufnahmen zum einen zeigen, dass auch Sascha nicht irgendwie torkelig unterwegs ist, sondern der rennt ja tatsächlich hinter ihm her. Stürzt mal, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, an der Beschaffenheit des Bodens, dass er einfach über einen Stein oder ähnliches gestolpert ist. Dass er ansonsten auch mit dem Auto unterwegs ist, dass er in der Gesprächssituation mit der Tankstellenmitarbeiterin glasklar argumentieren kann, sozusagen ja auch noch den Anschein erwecken möchte, dass er die Situation deeskaliert. Sozusagen der Versuch, der Frau ein gutes Gefühl zu geben, dass sie sich wieder von dann machen kann. Und die Staatsanwältin sieht das eben einfach als, ja, einfach als Teil seiner
seines Vorgehens
auch. Seines Vorgehens. Ne? Ein ziemlich berechnendes Vorgehen. Und sie glaubt auch in keinster Weise, dass er in irgendeiner Weise durch die 2 Promille seiner
Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist.
Genau. Das glaubt sie halt eben auch definitiv nicht. Und das macht sie auch absolut deutlich.
Vor Gericht wurde dann ja auch nochmal das Videomaterial gezeigt, wo du schon gesagt hast, was wirklich hart war. Ich stelle mir jetzt gerade Situationen vor, dass vielleicht auch Angehörige von Marco oder von Sascha, vielleicht auch Familienmitglieder oder Befreunde vor Ort waren. Wie war das denn, als sowas gezeigt
wurde? Es sind einige rausgegangen. Es waren Angehörige von den beiden, aber ich weiß jetzt nicht, von wem die Angehörigen rausgegangen sind, aber es wurde auch entsprechend im Vorfeld dann darauf hingewiesen, dass die Bilder sehr drastisch sind und man nicht empfiehlt, dass sie sich das anschauen. Und es war tatsächlich einfach sehr drastisch. Also man hörte dann eben unter anderem die Schreie, dann man sah, was passiert. Und der 22-Jährige, der lag in der Tür, der ist, wie gesagt, nicht mal in das Gebäude gekommen, wurde massivst auf ihn eingestochen, 11 Mal insgesamt. Der wurde schwerst verletzt, todesursächlich war wohl die Verletzung einer Halsschlagader. Die wurde durchtrennt und es wurden sogar 2 Halswirbel zerstört. Da mussten gigantische Kraft eingewirkt haben, und um das zu schaffen, das passiert nicht einfach so.
Dann haben wir vor Gericht die Plädoyers gehört. Die Verteidigung wollte auf die eingeschränkte Steuerungsfähigkeit hinaus. Du hast schon ausgeführt, die Staatsanwältin hat da sehr deutlich gegen argumentiert. Kommen wir jetzt mal zum Urteil in diesem Fall. Was hat dann Gericht und Richter gesagt?
Also tatsächlich gab es insgesamt 7 Verhandlungstage, wo Zeugen befragt wurden, wo der Täter befragt wurde, die Möglichkeit hatte, sich zu äußern, wo der psychiatrische Gutachter gehört wurde und so weiter. Und am Ende gab es das Urteil, er wurde verurteilt wegen Mordes zu lebenslanger Haft.
Also tatsächlich, wie du schon sagst, den psychologischen Gutachter widersprochen oder zumindest ihm nicht gefolgt, sagen wir mal so.
Genau.
Sehr unüblich.
Genau, absolut.
Und warum das, also können wir nochmal rausarbeiten, warum jetzt diese verminderte Schuldfähigkeit nicht berücksichtigt wurde, lag vor allem auch an dieser Ruhe und auch der Aussage der Tankstellenmitarbeiterin.
Genau, und an den Videoaufnahmen, die einfach ganz klar zeigen, dass das nicht typisch für jemanden ist, der mit 2 Promille unterwegs ist. Ich glaube, sozusagen kann man den Vergleich ziehen, das wäre so, als wenn einer von uns mit 0,5 unterwegs wäre. Ja. Natürlich hat man da einen leichten Dusel sozusagen, aber wenn jemand halt einfach regelmäßig viel Alkohol konsumiert, dann wird er irgendwann resistent dem Ganzen gegenüber und irgendwann funktioniert dann auch der normale Prozess, der normale Ablauf des Lebens auch mit 2 Promille. Und das ist sehr schwer vorstellbar, aber das ist tatsächlich der Fall.
Der Richter wird auch später noch sagen, wir erachten ihre Einlassung als nicht plausibel und widerlegt.
Genau.
Doch das ist lebenslang, dazu Führerschein wird noch entzogen.
Ja.
Und es gibt noch eine Geldstrafe von 675 Euro, das nur der Vollständigkeit halber. Sowie er musste dann in eine Alkoholentzugsklinik auch nochmal sich therapieren lassen.
Richtig, genau. Und dem Anwalt von Sascha und Sascha selbst hat das Urteil nicht gepasst. Die haben Revision eingelegt, aber letztlich wurde das abgelehnt, weil es dort keine Formfehler gab und nichts zu beanstanden. Und das Urteil wurde rechtskräftig und dagegen sind sie dann auch nicht weiter vorgegangen.
Lieber Eike, vielen Dank, dass du uns den Fall heute mitgebracht hast. Ich danke dir.
Vielen Dank dir.
Damit schließen wir die Akte dieses Falls. Doch eine Erkenntnis bleibt. Hier eskalierte ein Streit nach einer durchzechten Nacht, ein Autoreifen, Alkohol und dann kam ein gezücktes Messer dazu. Doch was für mich diesen Fall so erschreckend macht, dass es ein so unbedeutender Streit eigentlich war. Es war eine so kleine Tat, es ging um einen kaputten Reifen und das endete in einer Tragödie. Daher will ich an dieser Stelle einmal über Messerangriffe sprechen. Laut polizeilicher Kriminalstatistik gab es 2024 fast 16.000 Messerangriffe in Deutschland. Das sind über 7% aller Gewaltdelikte. Und es werden auch immer mehr Fälle. Es sind fast 28% mehr Messerangriffe als im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahlen zeigen, dass ein Messer eine gefährliche Waffe ist. Es ist kein Gegenstand für prahlende Drohgebärden. Ein einziger Stich kann Leben auslöschen, Familien zerstören und Schicksale für immer prägen. Alltagskonflikte enden schneller und häufiger in Gewalt, wenn ein Messer im Spiel ist. Auch wenn die Täter immer wieder sagen, dass sie eigentlich gar nicht zustechen wollten. Und bevor wir jetzt wirklich zum Schluss kommen, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt noch den Podcast Weird History, den ich euch ans Herz legen möchte. Es ist ein Podcast für alle, die Geschichte mal anders hören wollen. Mit skurrilen Stories, die echt passiert sind und spannenden Einblicken, was dahinter steckt. Ob kuriose Trends, ihr witzige Ideen oder seltsame Zufälle mit großer Wirkung. Alle 2 Wochen neu, immer samstags und überall dort, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede ich mich jetzt auch. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen mit einer neuen Folge Tatort Nordwesten wieder. Tschüss.